Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das sind die Themen des Tages. Standhaft gegen Berlusconi. Italiens Parlamentspräsident Fini will dem Druck des Ministerpräsidenten nicht weichen. Die Römerpolitik ist blockiert. Gemeinsam hinter Hariri, der saudische König und der syrische Präsident reisen demonstrativ zum libanesischen Premier. Ein Gespräch über eine östliche Reisediplomatie in Zeiten erhöhter Spannung. Dann Sarkozy doppelt nach. Frankreichs Präsident will künftig auch mit Eingebürgerten härter umgehen, genauso wie mit den Roma. Unglücksursache geklärt. Der Lokführer des Glacier-Express im Goms hat zu früh beschleunigt. Und der Nachwuchs fehlt. Schweizer Spitäler und Heime haben immer mehr Mühe, Gesundheitspersonal zu finden. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Thomas Fuchs, er hat den Nachrichtenüberblick.
In Italien hat Parlamentspräsident Gianfranco Fini vor den Medien bekräftigt, dass er nicht zurücktreten werde. Sein Rücktritt wird von Regierungschef Silvio Berlusconi und dessen Anhängern gefordert, mit der Begründung, Finis Verhalten sei parteischädigend. Fini seinerseits warf seinem früheren Verbündeten Berlusconi vor, er führe die Partei wie ein Unternehmen, was den demokratischen Regeln der Politik widerspreche. 33 Anhänger Finis kündigten inzwischen die Gründung einer neuen Parlamentsgruppe an. Damit könnte es zu Neuwahlen kommen. Der syrische Präsident Bashar al-Assad und König Abdullah von Saudi-Arabien sind in Beirut mit dem libanesischen Präsidenten Michel Suleiman und Premierminister Saad Hariri zusammengetroffen. Es ist der erste Besuch des syrischen Staatschefs in Libanon seit der Ermordung des früheren Regierungschefs und Vaters des heutigen Premierministers Rafik Hariri. Das Attentat war zunächst Syrien angelastet worden, was zu erheblichen Spannungen zwischen Damaskus und Beirut führte. Nun wird aber vermutet, dass die Hisbollah den Anschlag verübt haben könnte. Das schwere Zugsunglück bei Fiesch im Wallis vor einer Woche ist auf menschliches Versagen zurückzuführen. Der Lokführer habe den Zug in einer Kurve zu früh beschleunigt, erklärten die Untersuchungsbehörden in Brig. Darauf sei der letzte Wagen entgleist und habe zwei weitere Wagen mit sich gerissen. Der Untersuchungsrichter prüft nun, ob der Lokführer strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird. Von den insgesamt 40 Verletzten befinden sich noch 8 in Spitalpflege. Davon ist eine Patientin im Koma. Eine Frau war beim Unglück ums Leben gekommen. Im Fall des Bootsunglücks auf dem Bielersee konzentriert die Polizei ihre Ermittlungen auf einen 74-jährigen Bootsbesitzer. Sein Boot wurde bereits vor einiger Zeit untersucht und er selber befragt, wie die Berner Untersuchungsbehörden mitteilen. Auch der Verdächtige selbst meldete sich über seinen Anwalt zu Wort. Er sei zwar an jenem Tag tatsächlich auf dem Bielersee unterwegs gewesen, aber weder er noch andere Personen auf dem Boot hätten etwas Außergewöhnliches festgestellt. Vor knapp 3 Wochen war im Bielersee eine junge Frau von einem Motorboot tödlich verletzt worden. Die griechischen Lastwagenfahrer wollen weiter streiken. Das haben sie nach einer langen Sitzung bekannt gegeben. Die Lastwagenfahrer widersetzen sich damit der griechischen Regierung, die von den Chauffeuren verlangt hatte, dass sie an die Arbeit zurückkehren sollten. Der Streik der Lastwagenfahrer, der seit Montag andauert, zeigt Folgen. Das Benzin ist in Griechenland knapp und in vielen Geschäften hat es kaum noch Gemüse und Früchte. 6 Tage nach dem Unglück bei der Love Parade in Duisburg liegen inzwischen noch 25 Verletzte in Spitälern. Das hat die Polizei heute mitgeteilt. Gleichzeitig nimmt der Druck auf den Duisburger Stadtpräsidenten Sauerland zu. Mehrere Politiker forderten Sauerland auch heute auf, die Verantwortung zu übernehmen und zurückzutreten. Am Nachmittag ließ der Stadtpräsident über seinen Sprecher jedoch ausrichten, er wolle im Amt bleiben. Morgen findet in Duisburg eine große Trauerfeier für die Opfer statt. In Moskau ist die Menschenrechtsbeauftragte der russischen Regierung aus Protest zurückgetreten. Sie hatte in letzter Zeit wiederholt Anhänger der Regierungspartei kritisiert. Zuletzt äußerte sie sich besorgt über eine Aktion in einem Jugendlager einer regierungstreuen Organisation. Dort hatten die Jugendlichen Bilder mit den Köpfen von Menschenrechtlern aufgespießt und diese als Verräter Russlands dargestellt. Die Menschenrechtsbeauftragte betonte jedoch, sie trete aus freien Stücken ohne Druck ab. Bei schweren Waldbränden in Russland sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende wurden verletzt, mehrere hundert Häuser brannten nieder, tausende Menschen verloren Hab und Gut, wie die Behörden mitteilen. Besonders schlimm ist die Lage östlich von Moskau. In Russland ist es seit mehr als einem Monat extrem heiß. Seit Wochen liegen die Temperaturen um 35 Grad. Dem Schweizer Radprofi Fabian Cancellara wird nachträglich noch eine Silbermedaille der Olympischen Sommerspiele vor 2 Jahren in Peking zugesprochen. Cancellara beerbt den Italiener Davide Rebellin, der des Dopings überführt worden war. Dessen Silbermedaille im Straßenrennen wurde aberkannt. Rebellin focht den Dopingentscheid vor dem Internationalen Sportgerichtshof an, ist dort nun aber abgeblitzt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.201 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index unverändert bei 10.467 Punkten. Der Euro wird zu einem Franken 36,01 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 04,08. Das Wetter. Die lokalen Nebel- und Hochnebelfelder lösen sich morgen Samstag schon früh auf. Dann ist es in der ganzen Schweiz sonnig bei Höchsttemperaturen von 25 bis 29 Grad. Am Sonntag bleibt es sonnig und mit 27 bis 30 Grad wird es wieder hochsommerlich. Am Nachmittag des 1. August bilden sich vermehrt Quellwolken. Am Abend und in der Nacht auf Montag gibt es zuerst in den Bergen und später auch im Flachland Schauer und Gewitter.
Kein Dolce far niente im Ferragosto. Italiens Politiker vor einem schmutzigen Sommer. Historischer Besuch, Libanons Premier erhält königliche und nachbarschaftliche Hilfe in schwierigen Zeiten. Sarkozys liebste Rolle, Frankreichs Präsident, gibt den harten Flick. Wir fragen, wie viel Applaus ihm das bringt. Außerdem mehr zum Zugsunglück des Glacier-Express von letzter Woche. Ansätze gegen den Personalmangel in Schweizer Spitälern. Und Rücktritt als Protest gegen den Chef, weshalb Russlands Menschenrechtsbeauftragte geht. Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres. Diese Sendung gibt es auch als Podcast für unterwegs unter echo.dieres.ch. In Italien spitzt sich die Regierungskrise zu. Gestern Abend hat die Parteileitung von Silvio Berlusconis Popolo della Libertà den Bruch mit Parlamentspräsident Gianfranco Fini offiziell besiegelt. Sie werfen dem parteiinternen Gegner von Berlusconi Illoyalität vor und betrachten ihn nicht mehr als einen der ihren. Fini selber jedoch denkt nicht daran, das Feld zu räumen. Seine Anhänger wollen gar innerhalb von Berlusconis Popolo della Libertà eine eigene Fraktion bilden. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Es war Silvio Berlusconi, der vor 17 Jahren Gianfranco Fini, den damaligen Chef der faschistischen Partei MSI, aus seiner politischen Schmuddelecke holte. Berlusconi brauchte damals Fini und machte ihn, trotz europaweiter Proteste, zum Vizeregierungschef. Seither waren die beiden politische Freunde. Doch als Berlusconi vor rund 2 Jahren verkündete, seine Wahlformation Forza Italia mit jener von Fini fusionieren zu wollen, begannen die Schwierigkeiten zwischen den beiden. Denn Fini war von diesem Vorpreschen Berlusconis überrascht worden. Seit rund einem Jahr gar kritisiert Fini Berlusconi öffentlich. So stellte er sich gegen zahlreiche Gesetze, die Berlusconi am Herzen lagen, Verschärfung des Abhörgesetzes, Gesetze, die Berlusconi vor den Richtern schützen und vieles andere. Verkehrte Welt in Italien. Der aus einer totalitären Politiktradition stammende Fini als Garant bürgerlicher Rechte und der sich für liberal haltende Berlusconi als Mann mit totalitären Tendenzen. Gestern Abend nun wurde der Bruch zwischen den beiden offizialisiert. Silvio Berlusconi nach der Sitzung der Parteileitung:
Non sono più disposti ad accettare una forma di dissenso all'interno del partito.
Ich bin nicht mehr bereit, eine Partei innerhalb der Partei zu akzeptieren, die Obstruktion betreibt. Fini soll gehen. Das angebliche Sündenregister von Fini und seinen Anhängern umfasst 6 Seiten. Finis Replik auf den Bruch mit Berlusconi fiel heute Nachmittag ziemlich seck aus.
La concezione non propriamente liberale della democrazia che l'onorevole Berlusconi dimostra di avere.
Dieses Papier widerspiegelt die wenig liberale Haltung des Onorevole Silvio Berlusconi. So wird mir vorgeworfen, dass ich mich für Legalität einsetze und zwar in vollem Sinne, dass ich mich also dagegen wehre, Minister weiter zu beschäftigen, die in illegale Affären verwickelt sind.
Pretesa di impunità.
Fini wird seinen Posten als Parlamentspräsident nicht abgeben, das hat er kategorisch ausgeschlossen. Berlusconi kann ihm diesen auch nicht streitig machen, die Verfassung sieht das nicht vor. Fini wird wohl im Schutze seines Parlamentspräsidiums Berlusconi weiter attackieren. Klar ist, dass Finis Anhänger in den beiden Parlamentskammern eine neue Fraktion innerhalb des Mitte-Rechts-Bündnisses bilden werden. Sie sollen über genügend Sitze dafür verfügen. Noch unklar ist, ob mit dem Ausstieg von Fini und seinen Mitstreitern Berlusconi noch über eine genügend große Mehrheit verfügt, um die Amtsperiode zu Ende zu führen.
Soweit unser Italien-Korrespondent. Gianfranco Fini hat also nicht viel gesagt heute, trotzdem stellt sich die Frage, was es bedeutet, wenn seine Anhänger innerhalb des Mitte-Rechts-Bündnisses eine eigene, neue Fraktion bilden. Die Antwort von Massimo Agostinis.
Das kommt darauf an, wie viele Anhänger er hinter sich scharen kann, falls sie die Mehrheit von Berlusconi blockieren könnten, weil sie so viele sind, so müsste Silvio Berlusconi in Zukunft immer auf diese Fraktion Acht geben, weil er die Mehrheit verloren hat. Es gibt tatsächlich Zeitungen, auch seriöse, die sagen, Berlusconi habe die Mehrheit verloren. Fini würde viel mehr Leute hinter sich scharen können als bislang angenommen, aber klar ist das derzeit noch nicht. Falls diese Fraktion aber nicht die Mehrheit von Berlusconi gefährden könnte, so geht man allgemein davon aus, dass Fini einen dritten Pol innerhalb der italienischen Politlandschaft bilden könnte, zum Beispiel mit versprengten Christdemokraten in der Mitte des Parteienspektrums.
Es ist ja gut möglich, dass es Fini absichtlich offen lässt, wie viele Abgeordnete er hinter sich und von Berlusconi weggebracht hat. Und er will mit dieser Ungewissheit spielen. Wie wird Berlusconi damit umgehen?
Falls er keine Mehrheit mehr hat, so geht man davon aus, dass er Neuwahlen anpeilen wird. Er könnte das so machen, indem er seinen Anhängern im Parlament sagt, schafft Unruhe, macht so viel Unruhe, bis auch der Staatspräsident, der das Parlament auflösen kann, auch zu diesem Schritt greift. Allerdings, dies ist ein riskantes Manöver, weil der Juniorpartner von Silvio Berlusconi, die Lega Nord, die will unbedingt ihr Föderalismusgesetz durchbringen. Sie hat schon durchblicken lassen, dass sie an keinen Neuwahlen interessiert ist. Und so könnte es plötzlich passieren, dass diese Lega Nord sich mit all jenen Kräften verbündet, die ihr bei ihrem Vorhaben hilft. Das wäre dann eine technische Regierung von links bis rechts, aber ganz bestimmt ohne Silvio Berlusconi am Kopf dieser Regierung, weil die linke Opposition ihn sicher nicht akzeptieren würde.
Neuwahlen, vorgezogene Neuwahlen, was könnten die bringen? Kann man da überhaupt mehr als nur Kaffeesatz lesen?
Klar wäre bestimmt, dass Berlusconi wieder antritt und er hätte vermutlich wieder gute Chancen zu gewinnen. Er ist zwar ein unfähiger Regierungschef, das hat er jetzt dreimal gezeigt, er hat fast nichts durchbekommen, aber er ist ein hervorragender Wahlkämpfer. Ihm steht auch, und das darf man nicht vergessen, ein riesiges Fernsehimperium zur Verfügung und fast unerschöpfliche Geldmittel.
Da ist also einiges offen, wie es weitergeht in Italien, aber klar scheint mir heute Abend schon, die italienische Politik ist blockierter denn je und gut, dass bald Ferragosto ist, wo das Land sowieso stillsteht. Sehe ich das richtig?
Ich gehe davon aus, dass die Politiker keinen Ferragosto machen werden dieses Jahr. Fini und Berlusconi werden ihre Machtbasis versuchen zu konsolidieren. Auch die Opposition wird versuchen, mit wem sie allenfalls bei einem Sturz mitmachen könnte. Ich gehe auch davon aus, und nicht nur ich, dass Italien einen sehr schmutzigen Sommer erleben wird, mit sehr vielen Schmutzkampagnen gegen Fini, aber auch Schmutzkampagnen gegen Berlusconi und seine Anhänger.
Die Einschätzung von unserem Italien-Korrespondenten Massimo Agostinis. Historischer Besuch heute im Libanon. Zum ersten Mal seit der Ermordung des früheren libanesischen Regierungschefs Rafik Hariri vor 5,5 Jahren ist der syrische Präsident Bashar al-Assad ins Nachbarland gereist. Syrien wurde ja immer wieder verantwortlich gemacht für den Mord an Hariri, doch ist der Mord nach wie vor nicht aufgeklärt. Ich bin jetzt verbunden mit der Journalistin Birgit Kaspar in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Frau Kaspar, die Beziehung zwischen Syrien und Libanon, wie ist die heute 5,5 Jahre nach dem Mord?
Ausgesöhnt würde ich sie nennen. Man liebt sich zwar nicht, immerhin macht Saad Hariri, zumindest hat er das in der Vergangenheit getan, die syrische Führung für den Tod, für den Anschlag an seinem Vater verantwortlich. Aber man geht inzwischen respektvoll miteinander um. Es sind ja diplomatische Beziehungen zwischen beiden Staaten aufgenommen worden. Und Saad Hariri, der libanesische Premier, ist inzwischen schon 4-mal in den letzten Monaten in Damaskus gewesen. Und wir haben gehört, dass es beim letzten Treffen recht freundschaftlich und warm zwischen den beiden zugegangen ist. Dieser Gegenbesuch Assads ist bedeutsam. Er vertieft diese Aussöhnung und er zeigt auch, dass Assad gewillt ist, den Libanon als eigenständigen Nachbarn zumindest in Grenzen anzuerkennen. Vorausgesetzt, der Libanon erkennt auch die syrischen Interessen an und hält sich an die Spielregeln.
Der Hariri-Mord hat in jüngster Zeit die Spannungen innerhalb Libanons ziemlich dramatisch erhöht, weil die schiitische Hisbollah verantwortlich, zumindest mitverantwortlich gemacht wird für diesen Mord, was die Hisbollah wiederum mit Drohungen quittiert hat. Haben diese Drohungen das Potenzial zu neuer Gewalt innerhalb Libanons?
Ich denke, theoretisch ja, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das nicht sehr wahrscheinlich, denn Gewalt will keiner der politischen Führer hier im Libanon. Die Hisbollah hat ja im Mai 2008, wenn wir uns erinnern, Westbeirut kurzzeitig militärisch eingenommen und damit deutlich gemacht, dass ihre Miliz die stärkste militärische Kraft im Libanon ist. Die Sunniten unter Saad Hariri haben sich damals eine ganz schön blutige Nase geholt und ich glaube, niemand hat im Augenblick Appetit hier, dieses Szenario zu wiederholen. Die Hisbollah will erreichen, mit Blick auf diese mögliche Anklage ihrer Mitglieder seitens des Hariri-Tribunals, sie will erreichen, dass Saad Hariri sagt, wir können mit einer solchen Anklage nicht kooperieren. Wenn Hariri oder die libanesische Regierung dem nicht Folge leistet, dann ist es am wahrscheinlichsten, dass die Regierung in eine große Krise gerät, weil die Hisbollah-nahen Minister zurücktreten werden und dann möglicherweise sogar die Regierung gestürzt wird und eine große politische Krise ansteht. Ich halte das für wahrscheinlicher als sunnitisch-schiitische Gewalt im Libanon.
Der heutige Besuch in Beirut ist im doppelten Sinne historisch. Syriens Präsident Assad ist nämlich nicht alleine gekommen, sondern er wurde vom saudischen König Abdullah begleitet. Und das hat es seit über 50 Jahren nicht mehr gegeben, also ein saudischer König im Libanon. Was bezweckt der Greise Abdullah mit diesem Besuch?
Ich glaube, beide, Präsident Assad und König Abdullah, wollen ein Zeichen setzen, und zwar ein sehr starkes. Diese wahrscheinlich beiden einflussreichsten arabischen Führer im Libanon wollen die Stabilität im Libanon erhalten, und zwar in der jetzigen Machtbalance, also mit der Hisbollah in der Regierung. Und die Botschaft ist, daran soll niemand rütteln, weder von innen noch von außen. Im Abschlusskommuniqué nach dem Gipfel, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist, hieß es, man dränge den Libanon, die innerlibanesischen Probleme keinesfalls mit Gewalt zu lösen und die Interessen des Libanon über alle anderen zu stellen. Das klingt wunderbar. Die Frage ist, hat man tatsächlich eine Formel gefunden, wie man mit den erwarteten Anklagen im Hariri-Tribunal umgeht oder nicht? Und wie diese Frage beantwortet wird, das wissen wir noch nicht.
Da ist also viel Symbolgehalt steckt in diesem Besuch drin. Was könnte über diese Symbolik hinaus erreicht werden in Libanon, um die Spannungen zu verkleinern?
Ich denke, die tiefer liegenden Probleme sind nicht gelöst. Sie hängen auch nicht nur mit dem Libanon, nicht nur mit dem Tribunal zusammen, sondern sie hängen auch mit den regionalen Problemen zusammen, mit dem Nuklearkonflikt zwischen USA und Europa und dem Iran, mit dem gesamten Nahostkonflikt, also dem palästinensisch-israelischen Problemen, den israelisch-syrischen Problemen. All das spielt hier rein. Ich glaube, was wir im Augenblick mit dieser dramatischen Geste dieses Doppelbesuches heute erreicht haben, ist eine Atempause. Hause. Es ist klar, dass die arabischen Mächte Stabilität im Libanon haben wollen und dass sie bereit sind, an einem Strang zu ziehen, was das angeht. Und jetzt muss man sehen, wie man mit dieser insgesamt angespannten Lage in der Region umgeht.
Die Spannungen in und um Libanon haben zugenommen jüngst. Israel hat Libanon und der Hisbollah gedroht. Es gab dann Gegendrohungen der Hisbollah. Vor diesem Hintergrund, ist da ein neuer Krieg zwischen Israel und Libanon zu befürchten?
Ja, die Libanesen rechnen damit, und zwar egal, mit wem sie sprechen, die normalen Leute, die Politiker und die Beobachter. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es sei denn, die Kernprobleme in der Region, die wir eben angesprochen haben, werden gelöst, aber danach sieht es im Augenblick nicht aus. Ich denke, ein Krieg ist unausweichlich, schlicht und ergreifend deshalb, weil Israel eine hochgerüstete Hisbollah an seiner nördlichen Grenze als Bedrohung ansieht und auf Dauer nicht tolerieren wird.
Besten Dank nach Beirut. Das war die Einschätzung der Journalistin Birgit Kaspar. Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Die weiteren Schauplätze und Themen der Sendung. Oberwallis, menschliches Versagen als Unglücksursache. Schweizer Spitäler und Altersheime, dort droht ein Pflegenotstand. Russland, die Menschenrechtsbeauftragte des Kremls, hat genug. Und zunächst jetzt nach Frankreich. Gestern die Roma, heute die Eingebürgerten. Nicolas Sarkozy beackert diesen Sommer verstärkt das Thema Sicherheit. Bei einem Besuch in Grenoble sagte Frankreichs Präsident, jeder Person ausländischer Herkunft, die einen Polizisten oder Vertreter der öffentlichen Ordnung angreife, solle kurzerhand die Staatsangehörigkeit entzogen werden. Am Telefon habe ich jetzt den Frankreich-Korrespondenten der Neuen Zürcher Zeitung, Manfred Rist. Diese Maßnahme gegen eingebürgerte Franzosen, ist das nicht ein recht rigoroses Mittel für das Einwanderungsland, das Frankreich ist?
Ja, es ist natürlich, wenn man es zum Nennwert nimmt, ein sehr rigoroses Mittel. Man muss es vielleicht in den Kontext stellen. Sarkozy, also Nicolas Sarkozy, hat unter anderem auch vorgeschlagen, dass diese GIR, also diese Gruppe Intervention Regionale, also eine Polizeibehörde, verstärkt wird. Es geht also nicht nur um eine einzelne Drohung, die Nationalität zu entziehen, sondern es ist eine grundsätzlich schärfere Haltung gegenüber Delinquenten, gegenüber Einwanderern. Und hier ist, glaube ich, genau das Problem. Er macht eine subtile, aber natürlich beabsichtigte Vermischung zwischen Kriminalität und Einwanderung.
Es scheint also, dass Sarkozy unter dem Druck ganz schlechter Umfragewerte wieder den knallharten Sicherheitspolitiker herauskehrt, als den in Frankreich vor Jahren schon als Innenminister kennengelernt hat. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, das stimmt natürlich. Dieses Image als Superflick gewissermaßen, also als oberster Polizist des Landes, das hat er eigentlich gar nie richtig abgelegt. Sarkozy mischt sich auch sehr direkt eigentlich in die Niederungen der Politik ein, in anderen Ressorts, in die Aufgabenbereiche seiner Minister. Die innere Sicherheit des Landes ist ihm ein besonderes Anliegen. Sie haben es erwähnt, er war Innenminister, ist auf diesem Trittbrett gewissermaßen ja auch zum Präsidenten gewählt worden 2007, hat also Erfolg gehabt. Er schimmert also immer noch dieser Polizist Sarkozy durch und es ist ganz offensichtlich, dass er jetzt mit dieser Masche oder eben mit dieser Politik in den Wahlkampf 2012 einsteigt.
Aber eigentlich kann das Verhalten Sarkozys auch als Eingeständnis ins eigene Versagen gelesen werden. Ich meine, Sarkozy hat seit Jahren zwar auf Sicherheit gesetzt, aber hat sie nicht wirklich erzielt.
Ob man von Versagen sprechen kann, weiß ich nicht. Tatsache ist, dass Frankreich ein Integrationsproblem hat. Frankreich hat ökonomische Probleme, Frankreich hat aber auch gesellschaftliche Probleme und insgesamt ist das Land sehr schwierig zu regieren, ganz generell. Frankreich hat aus diesen und jenen Gründen eben ein Sicherheitsproblem und das spricht er nun an. Die Sicherheit ist aber auch ein großes Anliegen der Bevölkerung. Also Sarkozy macht eigentlich politisch instinktiv richtig, was er eigentlich machen müsste. Er spricht dieses Problem an, aber es ist natürlich politisch sehr durchsichtig und das wird auch sofort von den Oppositionsparteien so gesehen. Letztlich spielt er, das ist auch eine Befürchtung, dem Front National in die Hände.
Besten Dank, Manfred Rist in Frankreich, für diese Einschätzung. Eine Tote, 40 Verletzte, das ist die traurige Bilanz des Bahnunglücks im Oberwallis letzten Freitag. Den Grund für die Entgleisung des Glacier Express gaben die Verantwortlichen am Nachmittag bekannt. Ein Fehler des Lokomotivführers, er habe zu früh beschleunigt. Alexander Sauter.
Es war menschliches Versagen. Zu diesem Schluss kommt die Eidgenössische Untersuchungsstelle für Bahnen und Schiffe. Am Unglücksort hätte der Zug nur 35 Kilometer pro Stunde fahren dürfen, sagt Walter Kobelt, der zuständige Ermittler. Doch die Auswertung des elektronischen Fahrtenschreibers ergab,
dass der Zug mit 35 Kilometer gefahren ist, hat dann beschleunigt auf 56 und dann trat eine Schnellbremsung ein.
Offen ist, weshalb der Lokomotivführer beschleunigte. Er konnte bei der Befragung durch die Polizei keinen Grund angeben. Klar ist, an der Unglücksstelle hat es eine Tafel, die ihn darauf hinweist, dass er einige hundert Meter weiter vorne auf 55 Kilometer pro Stunde beschleunigen darf. Der Ermittler Walter Kobelt erklärt,
er sieht die Tafel 55, aber er darf nicht beschleunigen. Er darf erst beschleunigen, wenn der letzte Wagen diese Stelle passiert haben.
Der Lokomotivführer arbeitet seit 8 Jahren bei der Matterhorn-Gotthard-Bahn. Er war in dieser Zeit nie in einen Unfall verwickelt. In der Lokalzeitung Walliser Bote beklagten sich anonym mehrere seiner Arbeitskollegen. Man stehe unter enormem Druck, den dicht gedrängten Fahrplan einzuhalten. Wurde deshalb zu schnell gefahren? Hans-Rudolf Moser, Direktor der Matterhorn-Gotthard-Bahn, weist diesen Verdacht zurück.
Die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten auf allen Streckenabschnitten dürfen von den Lokomotivführern unter keinen Umständen überschritten werden. Es gibt hier die Null-Toleranz.
Man wolle weiterhin nach dem Grund für die massive Tempoüberschreitung suchen. Sofortmaßnahmen seien keine geplant, so Moser.
Wir sehen keinen Grund, heute diese Fahrpläne anzupassen.
Eine Japanerin starb beim Unglück, 40 Menschen wurden verletzt. Heute Nachmittag befanden sich noch 8 Personen in Spitalpflege. Ob sich der Lokomotivführer wegen dem Unglück vor Gericht verantworten muss, entscheidet sich erst in ein paar Monaten.
In der Schweiz gibt es zu wenig Gesundheitspersonal in Spitälern und anderen Institutionen. Zurzeit werden jährlich nur 2/3 der Fachleute ausgebildet, die es eigentlich bräuchte. Besonders prekär ist die Lage in der Pflege. Das hat auch damit zu tun, dass die Gesellschaft zunehmend älter wird und die Menschen mehr und länger Pflege brauchen. Um für genügend Nachwuchs beim Pflegepersonal zu sorgen, nehmen nun die Kantone die Spitäler und Heime in die Pflicht. Inlandredaktorin Monika Zumbrum.
Der Personalmangel bei den Gesundheitsberufen ist alarmierend. Mindestens 25'000 zusätzliche Fachkräfte braucht es in den nächsten 10 Jahren. So prognostizieren es die Kantone in einer Studie und machen jetzt Druck auf Spitäler, Heime und Spitex-Verbände, mehr Nachwuchs auszubilden. So verpflichtet der Kanton Zürich die Betriebe zur verbindlichen Nachwuchsförderung. Urs Rüegg, Kommunikationsleiter der Kantonalzürcher Gesundheitsdirektion.
Eine der Voraussetzungen, die die Spitäler bringen müssen, sei es ein Privatspital oder ein öffentliches Spital, dass sie nachweisen müssen, dass sie ein nachhaltiges Ausbildungskonzept, ein Konzept zur Sicherung des Nachwuchses ausgearbeitet haben und dieses Konzept natürlich auch leben.
Kann eine Institution dem nicht Folge leisten, wird sie von der Spitalliste gestrichen. Und das heißt, es gibt kein Geld von der obligatorischen Krankenversicherung. Auch die Kantone Basel-Stadt, Basel-Land sowie Aargau und Solothurn planen eine ähnliche Intervention. Der Kanton Bern wiederum erarbeitete ein Kompensationsmodell. Spitäler, die ihr Ausbildungspotenzial nicht ausschöpfen, müssen einen finanziellen Ausgleich zahlen. Dani Heilbronn von der Berner Gesundheits- und Fürsorgedirektion.
Mit dem Ausschöpfen des Ausbildungspotenzials glauben wir, einen sehr fairen Weg gewählt zu haben. Und damit lohnt es sich, für kein Spital mehr oder weniger zu machen, sondern es stehen eigentlich alle in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass ausreichendes Personal in Zukunft ausgebildet wird.
Es ist kein Zufall, dass die Kantone jetzt Druck ausüben. Ab 2012 wechselt das Spitalfinanzierungssystem. Die Kantone übernehmen nicht mehr einfach die Defizite, sondern rechnen die Leistungen einzeln über sogenannte Fallpauschalen ab. Die Ausbildungskosten sind ebenfalls darin enthalten. Die Kantone nehmen die Spitäler also vermehrt in die Pflicht. Dies ist ganz im Sinn des Schweizer Spitalverbandes H+. Für Direktor Bernhard Wegmüller ist es eine Frage der Gleichbehandlung.
Ausbildung im Spitalbereich, die kostet, und es darf nicht sein, dass Spitäler, die keine Ausbildung machen, dann im Markt besser dastehen als solche, die diese wichtigen Ausbildungsleistungen wahrnehmen.
Für mehr Nachwuchs zu sorgen ist das eine. Das andere, der Pflegeberuf muss attraktiver werden. Die Arbeitsbelastung ist hoch, viele Pflegende steigen frühzeitig aus. Blieben sie nur ein Jahr länger im Beruf, würde sich der Nachwuchsbedarf um bis zu 10% reduzieren. Es braucht also Rahmenbedingungen, die die Fachkräfte länger im Berufsleben halten. Dabei ist die Lohnfrage nur ein Faktor, erklärt Roswitha Koch von der SBK, dem Schweizerischen Berufsverband der Pflegefachfrauen und Fachmänner.
Der Lohn ebenso wie die Arbeitszeiten oder familienfreundliche Arbeitsbedingungen sind wichtig, aber sie sind nicht die einzigen Faktoren.
Genauso wichtig sei die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Ärzten sowie die Wertschätzung der Pflegearbeit. Dies lässt sich allerdings nur schwerlich verordnen. Ob die Massnahmen reichen, um für die Zukunft genügend Pflegenachwuchs zu rekrutieren, ist heute nicht zu beantworten. Skeptisch ist Martina Merz, Leiterin des Bereichs Gesundheit an der Fachhochschule St. Gallen. Sie plädiert für mehr Prävention und für den Ausbau der Nachbarschaftshilfe in den Gemeinden. Es sollen also vermehrt Laien eingesetzt werden, wenn es zu wenig Profis hat. Angst um die Qualität hat Professorin Martina Merz nicht.
Ich glaube, das Bewusstsein, dass neue Wege gesucht werden müssen, das ist da. Und ich meine auch, dass wir mutig sein müssen und gewisse Sachen einmal versuchen und evaluieren parallel dazu und nicht erst alle Qualitätssicherungsmaßnahmen bis im Detail festlegen, bevor wir mit etwas starten können.
Eine Debatte über diese heiklen Fragen ist jetzt nötig. Dabei geht es um mehr als um den fehlenden Nachwuchs, sondern um Fragen zur Quantität und Qualität der Pflege.
Und wieder gibt in Russland eine Menschenrechtlerin zu reden, diesmal die offizielle Beauftragte für Menschenrechte des russischen Präsidenten, Ella Pamphilova. Sie hat aus Protest ihren Rücktritt erklärt. Pamphilova wirft der russischen Regierung vor, sich nicht wie versprochen für die Stärkung der Zivilgesellschaft und mehr Demokratie einzusetzen. Aus Moskau, ARD-Korrespondentin Christina Nagel.
Auch wenn Ella Pamphilova erklärt hat, dass sie aus freien Stücken und ohne Druck zurücktrete, wirklich glauben mag dies niemand. Die Beauftragte des Kreml für Menschenrechte und Entwicklung der Zivilgesellschaft hatte zuletzt immer wieder Putin-treue Organisationen öffentlich kritisiert. Die forderten immer lauter ihren Rücktritt und machten Stimmung gegen sie, erklärte auch Pamphilovas Kollegin Irina Jassina gegenüber dem Radiosender Echo Moskwe. Ich glaube, sie will zurücktreten, weil sie von dieser Hetzjagd die Nase voll hat. Rein menschlich gesehen tut das weh. Der Rat hatte ambitionierte Ziele, Khodorkovsky frei bekommen, die Miliz reformieren, die Kompetenzen des Geheimdienstes einschränken. Aber es ist klar, dass das ihre Kräfte überstieg. Der Präsident sollte ihr Rücktrittsgesuch ablehnen und so die Hetzer stoppen. Zu ihren erklärten Gegnern gehört die Putin-nahe Jugend Naschi. Gerade erst hatte Ella Pamphilova eine Aktion der Naschi und anderer Jugendorganisationen im Sommerlager am Seliger See scharf kritisiert. Dort waren unter der Überschrift »Ihr seid hier unerwünscht« symbolisch Köpfe von Menschenrechtlern und Regierungskritikern aufgespießt worden. Pamphilova reagierte entsetzt und erklärte, sie habe Angst, dass solche Leute irgendwann einmal an die Macht kämen. Bei anderen Aktionen der Naschi seien bereits Bücher verbrannt worden. Eine Aussage, für die sich Pamphilova noch vor Gericht verantworten müsse, drohte die Naschi-Jugend ihrerseits. In einer Erklärung begrüßte die Organisation heute ausdrücklich den Rücktritt Pamphilovas. Man dürfe nicht zulassen, dass im Rat für Menschenrechte weiterhin Leute mit zweifelhaftem Ruf seien. Die Menschenrechtlerin Alexejewa täte gut daran, Pamphilovas Beispiel zu folgen. Obwohl Pamphilowa als Kreml-Vertreterin aus Sicht vieler Bürgerrechtler oft zu moderat auftrat, scheute sie auch vor einem Konflikt mit der allgegenwärtigen Putin-Partei Geeintes Russland nicht zurück. Es entsteht hier ein Zentrum der Wahrheit der höchsten Instanz, das mit fast bolschewistischen Mitteln versucht, den Leuten aufzudrängen, was gut und was böse ist. Dieser Schriftsteller ist gut, jener aber ist schlecht. Der muss aus dem Land raus, er ist ein Halunke, das ist richtig, das ist falsch. Mehrfach forderten Abgeordnete der Partei Pamphilowas Rücktritt. Immer häufiger wurde sie in die Ecke der Nestbeschmutzer und Vaterlandsverräter gestellt. Der Menschenrechtsbeauftragte Russlands, Wladimir Lukin, hofft, dass der russische Präsident all dem ein Ende setzt. Medvedev selbst hatte den Rat für Menschenrechte, dem Pamphilowa vorsitzt, gegründet. Es wäre nun ein weiser Schritt vom Präsidenten, sagte Lukin, wenn er Pamphilowas Rücktritt nicht annehme. Christina Nagel, Moskau.
Mit diesem Bericht aus Moskau, wie gehört, sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Monika Oetli, für die Nachrichten Roger Brendlin, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.